Hallo und willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich selbstwirksam und eigenverantwortlich steuern wollen.
Hallo, mein Name ist Burkhard Benzmann. Ich begleite unternehmerische Menschen und unterstütze sie dabei, wirksam zu handeln. In der heutigen Episode spreche ich mit dem Unternehmer Ulrich Walter, der ursprünglich als Sozialpädagoge startete und 2013 als Entrepreneur des Jahres ausgezeichnet wurde. Bereits 2004 überschrieb das Handelsblatt einen Artikel über ihn vom Müsli-Mann zum Bio-Unternehmer. Sein Unternehmen Lebensbaum ist seit 35 Jahren am Markt mit Tee, Gewürzen und Kaffee mit nachhaltigem und ökologischem Ansatz. Ich freue mich sehr, jetzt hier in Diepholz zu sein und im Gespräch mit Herrn Walter zu sein. Herr Walter, erzählen Sie uns ein bisschen was den Hörerinnen und Hörern des Podcasts zu Ihrer Person.
Ja gut, ich fange mal damit an, dass ich 66 Jahre alt bin und dass ich hier in der Gegend um Diepholz herum aufgewachsen bin und hier zur Schule gegangen bin. Und ich habe dann aber eben unterschiedliche Entwicklungsschritte durchgemacht. Dann nach der mittleren Reife und höheren Handelsschule habe ich eine kaufmännische Lehre gemacht in einer Reederei in Bremen, habe Schifffahrtskaufmann gelernt, bin dann, habe sehr früh geheiratet mit 21 und habe dann durch meine Frau, die Erzieherin ist, so ein bisschen den Sozialbereich kennengelernt.
Sie haben mit Jugendlichen gearbeitet.
Und ja, ich habe dann einfach nach der Lehre habe ich noch in der Reederei gearbeitet und dann kam die Bundeswehrzeit auf mich zu und danach, es war damals schon so, hätte man also in der freien Wirtschaft wieder von vorne anfangen müssen. Und dann habe ich gedacht, okay, dann kann ich auch noch mal ganz was anderes machen. Habe Sozialpädagogik-Ausbildung gemacht und habe dann 10 Jahre mit Jugendlichen gearbeitet.
Ja, zum Teil auch mit schwierigen Jugendlichen.
Vier Jahre mit Jugendlichen, die in der Fürsorgeerziehung oder freiwilligen Erziehungshilfe waren und 6 Jahre im offenen Jugendzentrum. Habe dann auch hier in Diepholz so eine kulturelle Aspekte mitsetzen helfen, ein kommunales Kino eingeführt und so weiter und so fort. Und dann entsprechend sozusagen Anfang der 80er Jahre, nachdem so ein bisschen dieses Bio-Thema deutlicher erkennbar wurde in Deutschland, meine Frau und ich dann auch in diese Richtung tendierten, also für den Eigenbedarf. Haben wir dann hier einen Bioladen übernommen, mehr zur Eigenversorgung. Es war eine ganz kleine Klitsche. Und haben dann das später den Standort verlagert innerhalb der Stadt, ein Café dazu eröffnet, wo wir auch eben kulturelle Veranstaltungen machten, Lesungen, kleine Musikveranstaltungen, Ausstellungen. Und das haben wir dann bis 1993 gemacht und haben aber aus dem Laden heraus erkannt, dass die Produkte, die wir heute herstellen, damals in Bioqualität nicht da waren. Und das hat mich herausgefordert.
Ja, das war der Ansporn. Wenn man jetzt hier zu Ihnen kommt und das Gebäude sieht, wie alt ist das Gebäude jetzt, dieser Komplex, wo wir uns gerade zum Interview bei Ihnen eingefunden haben?
Wo wir jetzt gerade sitzen, sozusagen das Kerngebäude ist 2001 gebaut worden, 2002 Anfang bezogen. Inzwischen haben wir aber schon mehrfach gebaut. Wir haben hier ein 200 Meter entfernt ein Logistikgebäude gebaut in 2007.
Genau,
sichtbar. Haben dann 2009 eine erste Erweiterung hier an diesem Standort gemacht und in 2014 dann eine weitere Erweiterung, das Rohstofflager erweitert.
Das heißt also, wenn ich jetzt auf Sie stoße hier, ohne die Vorkenntnisse, würde ich sagen, hier ist ein innovatives mittelständisches Unternehmen und der Weg jetzt von dem Laden, Sie sagten eben fast zur Selbstversorgung, der ist natürlich faszinierend. Was ist das Besondere des Unternehmens? Also wenn ich jetzt Mitarbeiter wäre, den Sie gewinnen wollten, was würden Sie mir sagen, was...
Also erstmal, Bio ist nach wie vor ein ganz spannendes Thema. Es war in der Mitte der Gesellschaft, wie man so schön sagt, angekommen. Aber es ist ein sehr weites Spektrum und wir beziehen ja Rohstoffe aus aller Welt. Also wir haben sehr viele Kontakte in alle Richtungen dieser Welt. Wir sind auch in unseren 3 Segmenten Tee, Kaffee und Gewürze Marktführer im deutschen Biohandel. Ja, wir sind ein Unternehmen, das sich sehr früh nach Nachhaltigkeitskriterien, wie wir das heute nennen, ausgerichtet haben und Das ist jetzt hier nicht nur auf dem Papier, das wird hier gelebt. Das ist also tägliche Übung. Und das ist natürlich für junge Menschen, die heute nicht einfach nur einen Job suchen, sondern auch eine gewisse Herausforderung, etwas Spannendes, Vielfältiges, ist das natürlich interessant. Und insofern haben wir auch guten Zulauf. Wir bilden auch sehr stark aus. Wir haben so 16, 17 junge Menschen in der Ausbildung, auch duale Studenten. Und wir stellen einfach schon fest, dass das, was wir machen, die Menschen interessiert, die jungen Menschen interessiert.
Das wäre meine nächste Frage auch gewesen. Fällt es eigentlich schwer, Leute hierher zu bekommen? Also Osnabrück ist sicherlich auch nicht der Nabel der Welt, aber es ist eine kleine Großstadt. Diepholz, nun gut, hier haben Sie wieder die Nähe letztlich auch zu Bremen beispielsweise. Also offensichtlich fällt es nicht schwer, Mitarbeiter zu gewinnen und hierher zu ziehen.
Jein, muss ich sagen. Ja. Also der Standort ist so für Menschen, die eher die Stadt suchen, von Nachteil. Mhm. Andererseits ist Diepholz für manche zwar tiefste Provinz, aber verkehrstechnisch sehr gut angebunden. Mhm. Man kann hier sehr schnell mit dem Auto oder auch mit dem Zug verschiedene Großstädte erreichen.
Ja.
Also insofern auch dann wieder nicht ganz so schlecht gelegen. Ja, ich sag mal, die Attraktivität für junge Leute ist es interessant. Junge Leute, die hier aus der Gegend kommen, die dann weggehen zum Studieren oder eine Ausbildung zu machen und häufig wegbleiben. Gibt einige, die wollen aber auch gerne wiederkommen, die wollen gerne hier leben. Ist ja nicht so, dass nur die Landflucht existiert. Und die suchen dann natürlich nach einer interessanten Beschäftigung. Wir haben hier von der Struktur, wir haben hier Verwaltungen, wir haben die Bundeswehr, die ja eher abbauend ist. Wir haben wenige große Unternehmen hier am Standort. Und die Großunternehmen hier am Standort sind oft Niederlassungen. Das heißt, die Zentrale ist ganz woanders. Und somit bilden wir hier mit jetzt gut 160 Mitarbeitern also schon eine attraktive Größe. Das ist das für die jungen Leute, die dann eben hier gerne arbeiten wollen. Ja. Auf der anderen Seite gesetzte Mitarbeiter, die schon im Berufsleben stehen, die teilweise in großen Firmen, auch in Konzernen schon gearbeitet haben, die sind von der Entwicklung in diesen Unternehmen ja ein bisschen frustriert und die suchen wieder den Mittelstand. Da eben auch interessanten Mittelstand, der ihnen auch entsprechend etwas bieten kann. Ich muss auch sagen, letztlich auch von der Gehaltszahlung etwas bieten kann. So dass wir hier, was eigentlich ungewöhnlich ist, in der Regel pendeln die Menschen vom Land in die Stadt. Wir haben es genau umgekehrt. Ich glaube, wir haben, ich weiß nicht, 6, 7 Leute aus Osnabrück, die hier jeden Tag einpendeln. Ja. Wir haben einige aus Bremen, aus dem Oldenburger Land. Wir haben sogar Menschen, die aus Hannover, die aus Kiel kommen, die dann natürlich in der Woche hier irgendwo wohnen und am Wochenende zur Familie fahren. Also insofern haben wir... Wir müssen uns schon gut umschauen, aber wir finden eben gute, qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auch von weiter herkommen.
Sie haben gesagt, dass das Thema Nachhaltigkeit ist, so habe ich es jedenfalls verstanden, ja auch ein Argument, was junge Leute auch anspricht, also nicht nur junge, aber auch junge Leute, die Arbeit suchen, dass sie sagen, hier ist ein Arbeitsplatz, der einfach auch für mich vertretbar ist. Da sage ich, hier produziere ich nicht irgendetwas, was nachher Plastikmüll wird oder sonst etwas, sondern Sie haben Lebensmittel, mit denen Sie handeln. Sie sind in Produktionsketten ja sozusagen als Abnehmer auch eingebunden. Das ist ein Fund, mit dem Sie wuchern. So habe ich es verstanden.
Ja, das ist es. Und ich meine, es ist ja so, heute, junge Leute wollen durchaus unternehmerisch tätig sein, aber sie wollen nicht die alleinige Verantwortung dafür tragen. Jedenfalls viele nicht. Und insofern ist das ja ein spannendes Unternehmen. Sie können hier, so sind wir ja ausgerichtet, wir arbeiten prozessorientiert. Das heißt, man muss hier unternehmerisch denken und handeln. Ist zwar eingebettet in einem Regelwerk, aber dieses Regelwerk ist eben auch gestaltbar. Und Sie müssen aber nicht die Gesamtverantwortung tragen. Und Sie können in die Welt gehen. Wir haben jetzt einen jungen Mitarbeiter, der geht im April nach Indien für 2 Wochen. Wir haben einen anderen Mitarbeiter, unseren Nachhaltigkeitsbeauftragten, der geht nach China.
Ja, und aber auch für eine
wir haben einen jungen Agraringenieur, der geht nach Tunesien, alles so innerhalb der nächsten paar Wochen. Ja. Also das ist auch natürlich eine interessante Geschichte.
Verschicken die in Anführungszeichen ja nicht und die sind nicht ein halbes Jahr weg, sondern das ist immer ein begrenzter
Zeitraum. Ja, natürlich. Und wir haben umgekehrt eben unsere Partner, wir nennen die Partner, also nicht Lieferanten, sondern wir wollen Partnerschaften, wir suchen langjährige Partnerschaften, weil nur so können wir Qualität entwickeln. Und auch die kommen hierher. Wir haben Besuch aus Indien, wir haben Besuch aus Südamerika. Im Moment ist gerade ein junger Mann aus Bhutan bei uns für 6 Wochen. Also insofern ist da auch guter Austausch mit der Welt da.
Nachhaltigkeit vielleicht nochmal als Stichwort auch. Sie haben, wenn ich es richtig recherchiert habe, Ende November 2015 den Deutschen Nachhaltigkeitspreis erhalten. Ist richtig?
Das ist richtig.
Und die Jury, ich habe noch einmal das mitgeschrieben, die Jury begründete dies mit: Lebensbaum setzt seit Jahrzehnten neue Maßstäbe für Nachhaltigkeit in der Lebensmittelbranche. Spannend ist jetzt für mich die Frage, was ist dann das Neue daran? Also gibt es da nochmal einen Sprung nach oben? Woran würde ich das erkennen von außen?
Also das kann man ja nur von außen beurteilt worden, nicht? Das haben wir uns ja nicht ausgedacht, das so zu formulieren. Also ich bin da eher etwas bescheiden. Ich sag mal, vielleicht ist das Besondere, dass wir es zum integrativen Bestandteil unserer Unternehmensführung gemacht haben. Mhm. Das heißt, das ist jetzt hier nicht etwas, was in einer Stabsabteilung so nebenher läuft, sondern es ist hier komplett durchgängig im Unternehmen. Und das haben wir sehr früh auch erkannt, dass es nur so Sinn macht. Ich habe oft gehört von anderen Kollegen, die dann sagen, wir müssen erst das Geld verdienen und dann können wir Gutes tun. Und ich sage die Formel genau umgekehrt. Wenn wir was Gutes tun, kommt das Geld. Oder wenn wir es richtig machen. Gutes klingt so nach Charity, nicht, wenn wir es richtig machen. Und der Vorteil fürs Unternehmen ist, wenn man das konsequent angeht, lernt man sehr viel über das eigene Unternehmen und schafft Transparenz. Das ist für die Mitarbeiter gut, das ist aber auch gut zum Erkennen von Schwachstellen. Und insofern hat es auch einen ökonomischen Nutzen letztendlich, den wir aber ganz bewusst gar nicht messen wollten, sondern wir haben gesagt, Bio war lange Jahre eigentlich das Thema, wer Bio machte, tat schon was Gutes. Das ist sicherlich auch richtig, aber wir haben uns irgendwann nochmal die Frage gestellt, wie machen wir das denn? Mhm. Und irgendwann hatten wir in den 90er Jahren, Mitte der 90er Jahre schon den Verdacht, irgendwann werden wir auch danach gefragt. Mhm. Und das war für uns so diese Initialzündung, wo wir gesagt haben, wir müssen da mehr tun.
Wo ist denn Nachhaltigkeit am schwierigsten bei Ihnen?
Also Nachhaltigkeit ist ja generell schon mal so ein sperriger Begriff, nicht? Können Sie ja 10 Leute fragen, kriegen 10 Antworten. Ja. Die Schwierigkeit ist ganz allgemein gesprochen, liegt darin, die Menschen immer wieder zu sensibilisieren. Mhm. Weil natürlich gibt es eine gewisse Abstumpfungseffekte im Alltag, gewisse Routine, immer wieder deutlich zu machen, dass das nicht einmal implementiert ist und dann auf ewig hält, sondern dass man sich das immer wieder neu erarbeiten muss, bei jeder Veränderung, bei jedem Schritt immer wieder neu überlegen muss. Und das haben wir eben hier gemacht, also alle Entscheidungen, die hier anstehen, aus irgendwelchen Meetings auf Gesamtunternehmensebene werden immer darauf abgeprüft, auf die Nachhaltigkeitsrelevanz.
Mhm. Welcher Bereich ist am schwierigsten?
Naja, schon. Sie müssen sich, wenn man das Ganze konsequent machen will, also wir haben mal mit dem Wuppertal-Institut eine Studie gemacht und festgestellt, dass 80% des Aufwandes am Standort hier eingesetzt wird, obwohl wir im Prinzip nur 20% hier beeinflussen können. Das hat uns eben darin bestätigt, dass wir gesagt haben, wir müssen uns die gesamte Lieferkette angucken. Und das ist schon sehr mühevoll. Sie können das natürlich qua Vertrag diktieren. Das ist dann aber keine Partnerschaft mehr. Oder Sie sagen eben, es gibt bestimmte Einstiegskriterien, die müssen gegeben sein, bevor wir mit jemandem die Zusammenarbeit beginnen. Aber dann gibt es auch eine Entwicklungsphase. Und das nachzuhalten, da im Dialog zu sein, da immer wieder auch das zu überprüfen, aber jetzt nicht nur einseitig zu überprüfen, sondern dann auch dem Partner das zu spiegeln und ihm die Möglichkeit zu geben, darauf zu reagieren. Also das ist schon sehr aufwendig, muss man sagen. Das setzt eben die Nähe voraus, dass die Kommunikation auch gut funktioniert und dass das eben auch nicht zu so einer einseitigen Forderung führt, sondern im Prinzip, dass man sich gemeinsam in diese Richtung entwickelt, dass ein gemeinsames Verständnis da ist.
Also ich stelle mir das, was die Lieferanten und was die Ketten betrifft, das ist mit Sicherheit schon eine Herausforderung, aber ich war gerade so bei Gedanken bei den Mitarbeitern, die aus anderen Städten kommen. Wenn die mit den Autos anfahren und ich sag mal immer von Osnabrück, ich bin ja gerade von Osnabrück gekommen, das ist doch schon noch ein Ritt, selbst wenn man irgendwie gemütlich Querfeld einfährt, aber das wäre ja auch ein Teil Nachhaltigkeit. Heißt das dann an der Stelle, die arbeiten an 2 Tagen von zu Hause, damit sie nicht CO2 verursachen, oder wie kommt Nachhaltigkeit an solchen Stellen ins Spiel? Oder die fahren dann eher mit der Fahrgemeinschaft? Also wenn man das alles durchdekliniert sozusagen, dann müssen wir ja selbst an solchen Punkten auch ansetzen.
Das ist richtig, aber wenn wir 100% konsequent sein wollen, dann müssen wir unsere Arbeit einstellen. Mhm. Generell.
Ja.
Also wir müssen auch, wie mal jemand sagte, lernen mit den Widersprüchen zu leben. Mhm. Und wir können jetzt zum Beispiel in einer Stadt, kann ich vielleicht irgendwann mal den gesamten Verkehr auf Elektrofahrzeuge umstellen. Ja. Das macht aber auch nur Sinn, wenn ich dann tatsächlich auch regenerative Energien verwende. Genau. Ja. So, auf dem Land kann ich aber mit der heutigen Technologie damit nicht viel erreichen.
zumindest würde ich wahrscheinlich weit kommen.
Ja. Richtig, Sie können aus der Brücke, vielleicht kommen Sie nicht wieder zurück, wenn Sie keine Ladestation finden.
Sie haben ja Gott sei Dank
eine. Wir haben eine Ladestation, wir haben auch ein Elektroauto, einfach um den Menschen hier zu zeigen, dass diese Technik existiert, dass man sich so ein bisschen damit, dass man sich damit auseinandersetzen kann. Wir können jetzt nicht den Nachteil, den verkehrstechnischen Nachteil des Landes irgendwie ausgleichen. Wir gleichen ihn insofern aus, als dass wir dann die Emissionen, die da entstehen, kompensieren. Ausgleichsleistungen dafür machen. Natürlich wird auch darauf geachtet, zumindest bei den Firmenfahrzeugen, dass wir gewisse CO2-Grenzwerte einhalten.
Aber es bleibt herausfordernd.
Natürlich. Es bleibt herausfordernd, aber wenn man bedenkt, dass wir einen zunehmenden Lkw-Verkehr haben, der viel größere Emissionen verursacht. Und da reagieren wir eben, indem wir sagen, bei uns werden nur Full-Container-Loads transportiert, bei uns gibt es keine Luftfracht und bei uns gibt es nur so Full-Truck-Loads. Das heißt, wir organisieren die Transporte so, dass wir, wenn wir schon ein Fahrzeug in Bewegung setzen oder einen Container, der auch voll ausgelastet ist. Bei den heutigen Frachtkosten, die so immens niedrig sind, weil ein hoher Wettbewerbsdruck da ist, könnten wir auch halbe Lastwagen transportieren. Das würde sich im Endpreis kaum auswirken. Klare Policy, genauso wie wir hier unsere Klimatisierung in unserem Gebäude über Geothermie machen und 100% regenerative Energien in allen drei Betriebsstätten einsetzen und obendrein auch noch eine eigene Photovoltaikanlage haben. Also insofern so mit einem Partner in Indien zum Beispiel sind wir sogar ein Projekt dabei, das auch so ein bisschen exemplarisch sein soll, wo wir mehr, das klingt jetzt kurios, aber wo wir praktisch mehr CO2 einsparen, als tatsächlich erzeugt wird. Das ist dann über die Landwirtschaft, über Verwendung von Kompost, über verschiedene Dinge in der ganzen Kette, die dazu führen, dass im Grunde genommen kalkulatorisch wir in sozusagen eine Positivbilanz kommen.
Ja.
Das finden wir auch ganz spannend und das zeigt eben, dass vieles möglich ist. Wir machen häufig in unserer Gesellschaft, in unserer Diskussion den Fehler, dass wir uns immer Einzelaspekte rauspicken, wo man sagt, ja, das ist noch nicht in Ordnung, anstatt auf die Dinge zu gucken, die schon gut auf dem Weg sind.
Und auch deswegen, so verstehe ich das, betrachten Sie ja die gesamte Prozesskette darin.
Genau, deswegen lasse ich mich da auch gar nicht oder meine Kolleginnen und Kollegen auch gar nicht darin beirren, dass wenn jemand meint, er muss irgendwo noch nach dem Haar in der Suppe suchen, soll er das gerne tun. Aber dann soll er sich auch mal in die eigene Nase fassen.
Ja, solange noch Haare dann auf dem Kopf sind,
kann man
sich damit beschäftigen.
Das ist richtig.
Sie sind 2013 Unternehmer oder Entrepreneur des Jahres geworden. Die spannende Frage, vielleicht auch mit der Alter kommt die Weisheit, sagt man. Mit 66, sagen Sie, sind Sie alt. Was zeichnet einen Unternehmer aus? Was zeichnet die Menschen aus, die Sie kennen, die umtriebig sind, die unternehmerisch sind? Was für Eigenschaften muss man heutzutage haben? Also das eine, um so ein Thema wie Nachhaltigkeit auch im Bewusstsein ja auch zu halten oder eben auch Kleingeistigkeit an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch zu begegnen. Das ist sicherlich auch unternehmerische Tugend, dass man sagt, ich sehe das größere Bild. Ich denke in vernetzten Prozessen. Was macht dann Unternehmer heutzutage noch aus? Und was hat sich vielleicht auch verändert die letzten 10 Jahre? Also einer der Punkte, die ich Thomas Bühner im Interview auch gefragt habe, unseren Drei-Sterne-Koch, der auch sagte, die letzten 10 Jahre waren für ihn extremes Lernen, extreme Veränderungen einfach auch. War das bei Ihnen auch so oder war das eher ein kontinuierlicher Prozess? Also was macht Unternehmertum heute aus?
Also man lernt ja täglich. Das ist völlig unbenommen. Nur es hat sich schon einiges verändert. Also es gibt eine Zunahme aus meiner Wahrnehmung, eine Zunahme an Gläubigkeit bezüglich irgendwelcher Modelle, Konzepte, Theorien. Ich habe für mich eigentlich immer Rosinenpickerei betrieben. Ich habe immer, wenn ich etwas Interessantes auch diesbezüglich wahrgenommen habe, habe ich mir das immer angeschaut, habe versucht, das zu verstehen. Ja. Was ist denn das Besondere daran? Und habe dann, was ich dann für mich als brauchbar da gesehen habe, versucht zu übernehmen. Aber ich habe mich nie aus der eigenen Verantwortung entlassen, sondern immer gesagt, für mein Handeln bin ich selber verantwortlich und ich muss immer schauen, was interessiert die Menschen, für die ich tätig bin und auch die Menschen, die mit mir arbeiten, was sind die Bedürfnisse und daraus dann versucht, dann etwas zu gestalten. Ja, und das hat uns nach vorne gebracht. Und auch als Unternehmer nicht zu warten, bis Druck vom Markt entsteht, sondern vorausschauend zu agieren, auch vorausschauend zu investieren, um entsprechend die Kapazitäten vorzuhalten und eben auch Dinge zu erspüren. Es ist ja nicht so, dass man dafür besonders begabt sein muss. Man muss vielleicht die Fähigkeit haben, das, was in der öffentlichen Diskussion stattfindet, aufzunehmen, zu filtern und herauszufiltern, was ist denn da wirklich gewollt. Es wird ja viel geredet und geschrieben, was man aber nicht eins zu eins übernehmen kann, so, wo man dann rausfiltern muss, was steckt denn wirklich dahinter? Was ist denn das tatsächliche Bedürfnis? Ich realisiere einfach für mich, dass umso undurchsichtiger und umso verrückter, sage ich ruhig mal, eine Entwicklung wird, umso mehr Menschen gibt es, die nach dem roten Faden suchen, die nach einer Orientierung suchen. Dafür gibt es so viele Beispiele in unserer Gesellschaft. Und wenn wir den roten Faden liefern, dann sind wir vorne. Wir dürfen uns einfach nicht beirren lassen durch viele neue Trends, die da sind. Die darf man nicht komplett ignorieren. Aber man muss sich die mal in Ruhe anschauen und sagen, so, hat das jetzt eine Bedeutung für mich? Hat das eine Bedeutung für meine Kunden? Ist das etwas wirklich etwas Neues? Ist das etwas wirklich Interessantes? Oder ist das jetzt einfach so eine Erscheinung, die vielleicht in ein paar Tagen oder Wochen oder Monaten wieder vorbei ist?
Ja. Wenn wir uns das anschauen, da wäre nochmal die Frage, was unterscheidet Sie als Inhaber auf der einen Seite von einem Geschäftsführer, der angestellt ist? Also gibt es da dann Unterschied auch im Handeln? Sie sagen jetzt, ich entdecke Dinge, denn ich sage jetzt mal mit meinen eigenen Worten, ich interpretiere Bedürfnisse, ich gehe dann ins Risiko als Unternehmer und sage, okay, hier treffe ich eine Wahl, wir kümmern uns um dieses und was anderes lassen wir natürlich dann sein. Unternehmer ist mit seinem eigenen Geld normalerweise ja mit drin, auch mit dem eigenen Risiko, bei allen Konstruktionen, die ich bauen kann. Ein angestellter Geschäftsführer ist natürlich auch im Risiko, man wird entlassen, wenn er nicht erfolgreich ist gegebenenfalls. Aber wo sehen Sie da Unterschiede?
Also ich würde jetzt nicht nur auf den angestellten Geschäftsführer abzielen, sondern ich würde nochmal unterscheiden zwischen einem Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens und einem Manager im Konzern. Mhm. Der Manager im Konzern hat keine andere Wahl, als den formulierten Zielen zu folgen. Das Unternehmen ist dann wahrscheinlich an der Börse notiert und wird von Analysten beurteilt. Und da kann man schön reden, aber wenn die Zahlen unterm Strich nicht stimmen, hat er ein Problem. Und ein Geschäftsführer in einem mittelständischen Unternehmen hat in der Regel immer die Familie im Rücken und hat einen sehr kurzen Draht zur Familie, zu den Eigentümern. Und natürlich ist er auch gehalten, sich an den Zielen, die sich das Unternehmen gesetzt hat, zu orientieren. Aber wenn er die Notwendigkeit sieht, davon abzuweichen, hat er den schnellen Draht, den kurzen Draht zu den Eigentümern. Und wenn er vernünftig argumentiert, wird er immer die Eigentümer an seiner Seite haben. Und insofern ist er quasi nochmal so ein Zwischenmodell zwischen Manager und Inhaber, Unternehmer, sage ich jetzt mal. Ja. So, das ist, glaube ich, ganz wesentlich. Ich kann jetzt als Gesellschafter dieses Unternehmens nochmal wieder freier entscheiden und einfach sagen, da ist jetzt etwas, das ist mir so wichtig, oder ich sehe da einfach auch im Sinne des unternehmerischen Erfolgs, sehe ich jetzt eine Chance, und diese Chance beinhaltet zum Beispiel einen deutlichen Einschnitt im Gewinn hinzunehmen, kann ich das ganz einfach entscheiden. Und das habe ich oft gemacht in den ganzen Jahren. Ja, und das hat uns eigentlich auch weitergebracht, weil das ist nicht so entscheidend. Also ein Unternehmen muss schon profitabel sein, sonst kann es sich nicht weiterentwickeln, kann nicht investieren. Aber es kommt nicht auf die Höhe an, sondern es kommt darauf an, welchen Sinn kann ich mit diesem Geld, was ich da zur Verfügung habe, stiften.
Aber eben dann auch tatsächlich mal eine Entscheidung zu treffen, die vielleicht auch unpopulär ist oder erstmal auf Stirnrunzeln stößt, wo Sie sagen, das ist eine Chance, die muss ich jetzt ergreifen, mit dem Risiko, dass es falsch ist. Aber das ist das unternehmerische Handeln.
Ich habe die ersten Jahre immer in der Untermiete irgendwo gehaust, muss man schon sagen. Manchmal war es so. Und ich habe dann schon 50-jährig entschieden, hier auf die grüne Wiese in Betrieb zu setzen. Bei damals 40 Mitarbeitern und um die 10 Millionen Umsatz. Und habe hier 4-5 Millionen investiert. Das hat schlaflose Nächte gekostet. Ja. Aber es war genau die richtige Entscheidung. Dass eben diese Mischung aus Kopf und Bauch ist ganz wesentlich.
Und die Verbindung dazwischen.
Ja.
Gab es in den im vergangenen 10, 20 Jahren Ereignisse, wo Sie sagen, da habe ich völlig daneben gelegen?
Nein, kann ich eigentlich so nicht sagen. Also ich weiß nicht, woher das kommt. Ich bilde mir auch überhaupt nichts darauf ein. Aber ich habe eine große Empathie, also auch Entwicklungen, Veränderungen, Menschen gegenüber. Und Und ich habe offensichtlich an der Stelle eine gute Begabung, dass ich aus diesen Wahrnehmungen, aus diesen Beobachtungen offensichtlich nicht die ganz falschen Schlüsse ziehe. So will ich es mal formulieren.
Ja, also ich habe den Titus Dittmann zum Beispiel auch im Interview gehabt und der war bei uns auch Redner beim ersten Kongress. Und Titus sagte, er wäre irgendwann mal an einen Punkt gekommen, wo eben die Eitelkeit vielleicht auch getrieben hat und er an die Börse gehen wollte. Und diesen Fehler, den er im Nachhinein als solchen wahrgenommen hat, also sprunghaftes Wachstum und wie gesagt, vielleicht auch eine Art Eitelkeit, sagt er, das war das, was er extrem bedauert hat, was aber aus eigener Kraft dann auch wieder umgebogen hat. Er hat ja quasi es zurückgekauft, er ist dann komplett ins Risiko gegangen. Das haben Sie gar nicht gehabt, also eine solche kritische Situation.
Nee, darf ich auch so behaupten, ja, weil ich bin da wahrscheinlich zu sehr geerdet. Mhm. Also diesen Verführungen bin ich nie erlegen. Im Gegenteil, es haben schon mal Kollegen mich kritisiert, freundschaftlich kritisiert und gesagt, du kannst doch da noch viel mehr machen. Ja, oder warum gehst du jetzt nicht mit deiner Marke auch breit in den Handel rein? Ja. Wir sind ja nur in dem Bio-Fachhandel mit unserer Marke. Ja. Und ich habe das genau beobachtet und habe gesagt, was kann ich da gewinnen? Ich gewinne eine Menge Umsatz, aber ich gehe viel höher ins Risiko, weil natürlich, wenn da mal jemand von den Großen wieder aussteigt oder mich über den Preis drückt, dann komme ich in Probleme. Und deswegen bin ich diesen Verführungen nie erlegen. Ja. Oder was auch ein Kollege, ein Wettbewerber von mir gemacht hat, der dann plötzlich das Ganze aufbohrt und Produkte, ganz andere Produkte nimmt, die er gar nicht selber herstellt, die er praktisch herstellen lässt, die er zukauft. Ja, Herrgott nochmal, am Ende erlebt man dann, dass ein Händler dann einem auch sagt, ich als Händler muss doch nicht die Ware eines Händlers handeln. Ja, also, und genau das hat sich bewahrheitet. Ich erlebe heute, dass Kunden, für die wir produzieren ja auch für andere Marken, dass die heute ganz klar zu uns kommen, weil sie die Produkte haben wollen, in diesem Fall sogar von jemandem, der 100% Bio macht und der sozusagen das, was er anbietet, auch selbst herstellt. Das erlebe ich gerade und dadurch sind wir sehr erfolgreich. Ich meine, wir sind über 35 Jahre am Markt und wir wachsen immer noch im zweistelligen Bereich. Das ist sowieso schon eine Herausforderung. Und wenn Sie das mal vielleicht, wenn wir mal auf diese Frage wieder zurückkommen, also das sind schon Herausforderungen. Wir haben schon Jahre gehabt mit einem exorbitanten Wachstum, da die Rohstoffe in der richtigen Qualität zu beschaffen, die richtigen Mitarbeiter zu haben, dass die eigene Organisation auch entsprechend dem anzupassen. Das sind enorme Herausforderungen und die haben mir zumindest in früheren Jahren manche schlaflose Nacht beschert. Also das kann ich wohl ganz offen sagen. Und auch in den Anfangsjahren das Geld zu bekommen, um die Dinge zu finanzieren. Mhm. Man kann sich vorstellen, dass in einer Aufbauphase die Gewinne nicht sprudeln. Wir machen Produkte des täglichen Bedarfs. Ja. Oder auch die Entscheidung eben vor 5 Jahren eben ein Unternehmen eines, das für uns schon jahrelang den Kaffee geröstet hat, zu dem es eine freundschaftliche Beziehung gibt, das Unternehmen zu kaufen. Das war auch eine nicht so ganz leichte Entscheidung, weil man ja auch nicht weiß, wie es dann läuft. Und Herausforderungen waren genügend da. Ja, auch Veränderungen draußen im Markt, Medien, die dann irgendwo eben dieses berühmte Haar in der Suppe suchen. Also das ist nicht nur so, dass das alles hier wie im Streichelzoo zugeht. Mhm. Ja, nur man muss sich dem stellen und wenn man genau beobachtet, was in der öffentlichen Diskussion stattfindet, kann es eigentlich, so behaupte ich mal, nicht passieren, dass man überrascht wird. Mhm.
Das setzt aber auch voraus, dass Sie ja dann immer beobachten, scannen. Sie haben auch eine Geschäftsführung jetzt. Sie sind stärker aus dem Operativen jetzt raus und Sie haben eine Geschäftsführung sozusagen aufgebaut, sodass Sie sich auch dem Überblick sozusagen widmen können. Das ist im Moment der Stand. Also Sie sind drin, aber Sie sind jetzt nicht unbedingt im Tagesgeschäft. Wie müssen wir uns das vorstellen?
Also ich bin präsent. Ich versuche, mich aus dem operativen Bereich herauszuhalten, tue das auch weitestgehend, bin deshalb viel unbefangener, kann also Beobachtungen einfach mitteilen. Ich habe glücklicherweise einen Geschäftsführer gefunden, der Agrarökonom ist, der viel Erfahrung mitbringt aus dem konventionellen Geschäft, aber eben dort auch irgendwann keine Lust mehr hatte. Und mit dem es eine hohe Übereinstimmung gibt, manchmal schon erschreckend. Wer erstmal zusammenkommt und spricht über ein Thema und der andere hat eigentlich das Gleiche schon gedacht in ähnliche Richtung. Und das ist für mich natürlich eine enorme Erleichterung, weil das muss ich schon zugeben, die Routine ist das, was am Ende, wenn man das lange Jahre macht, nervt. Mhm. neue Dinge zu machen, ist ganz interessant, aber die Routine, die nervt dann doch mit zunehmender Betriebszugehörigkeit. Und
da muss ich aber nachfragen jetzt an der Stelle, auch unter dem Thema, was ja mein Thema ist, Selbstführung. Wie haben Sie es denn geschafft in den vergangenen Jahren, aus der Routine ab und zu auch auszubüchsen, würde man wahrscheinlich hier sagen, und sich selbst auch wieder zu motivieren? Ist das das Neue, was Sie entdecken? Sind das, ich sag mal, neue Produkte, neue Wege, neue Menschen? Was motiviert Sie oder was hat Sie motiviert die letzten Jahre?
Also erstmal gehöre ich nicht zu den Leuten, die bis Mitternacht arbeiten. Das habe ich nie gemacht. Ich habe sicherlich in Anfangsjahren auch mal abends bis 8 gearbeitet und vielleicht noch mal länger. Aber ich habe einfach versucht, eine gute Balance zwischen Erholung und Arbeit zu finden. Aber ich habe nie, auch früher nicht, als ich noch angestellt tätig war, eine scharfe Trennung zwischen Arbeit und Freizeit gemacht. Für mich gehört das irgendwie zusammen. Und insofern bin ich eigentlich immer relativ ausgeglichen gewesen. So, das hat mich auch gesund gehalten. Ja. Und ich habe immer auch schon mich, also Bio war ja eine Zeit lang mal so eine Nischengeschichte, so eine Art Käseglocke, wo man sich mit sich selbst beschäftigt hat. Und ich habe eigentlich immer schon, das hat damit zu tun, dass ich natürlich früher mal in einem großen Unternehmen gearbeitet habe, versucht, über den Tellerrand zu gucken, mich mit der übrigen Wirtschaft, mit der Gesellschaft zu beschäftigen. Und wenn Sie einerseits mal in einem großen, weltweit agierenden Unternehmen tätig waren, andererseits sich mit Menschen als Sozialpädagoge beschäftigt haben, bleibt irgendwo diese Neugierde da, ja. und sowohl gesellschaftliche Prozesse als eben auch wirtschaftliche Prozesse interessieren mich einfach.
Ja, das hält Sie dann intrinsisch sozusagen auch auf Trab dabei. Gibt es Rituale, mit denen Sie sich wieder aufladen? Also beispielsweise ziehen Sie sich für Ihre eigenen Planungstage zurück? Haben Sie irgendwo eine Hütte, wo Sie meditieren, beten, was auch immer? Gibt es da etwas, wo Sie sagen, das hat mir gut getan, das ist so meine Art Ritual, entweder einmal in der Woche oder einmal im Monat oder einmal im Jahr oder alle 7 Jahre? Gibt es sowas?
Also ich kann sagen, auch wenn das bescheuert klingt, ich bin ausbalanciert, indem ich meinen Rhythmus gefunden habe. Was ich natürlich mache, ist, also erstmal, ich wohne hier am Dorfrand, ein altes Haus mit einem großen Grundstück, und das ist sozusagen mein Refugium, wo ich also wieder auftanke. Ich bin gerne häuslich, bin gerne zu Hause, mich drängt es nicht hinaus, ich bin sowieso viel zu viel noch unterwegs. Und das ist die eine Seite, dann mache ich zum Ausgleich regelmäßig Sport. Heute nur noch auf dem Crosstrainer, das mache ich aber sehr regelmäßig. Das heißt, wenn ich nach Hause komme, zum Beispiel, wenn ich heute nach Hause komme, gehe ich auf den Crosstrainer, danach ruhe ich mich aus, kann meine ganzen Gedanken ordnen, dann dusche ich und dann bin ich angekommen. Und was auch für mich immer sehr wichtig war und auch noch ist, ich besuche immer noch einige der alten Partner, mit denen wir schon mehrere Jahrzehnte zusammenarbeiten. Ja. Da gibt es auch freundschaftliche Kontakte und ich habe eben das große Glück, dass ich in solche Länder, Indien, Mexiko, Peru, Ägypten fahren kann. Und da erlebe ich immer wieder, dass so ein bisschen, da kriegt man auch wieder so eine andere Art der Erdung. Also es geht alles etwas langsamer zu, etwas ruhiger zu. Der private Teil des Lebens hat eine andere Bedeutung. Und ich denke dann oft, wenn du jetzt wieder zurückkommst, musst du auch wieder einiges ändern. Aber dann bin ich wieder 3 Tage hier, dann läuft wieder alles nach dem normalen Schema. Aber trotzdem, es ist eine mentale Geschichte. Also man kriegt einen anderen Blick sozusagen auf die Welt und auch auf das eigene Leben. Das führt bei mir zu einer gewissen Gelassenheit. Mhm. Ja, dass ich einfach sage, es gibt 1000 Gründe, um sich jeden Tag in irgendeine Spirale zu begeben und irgendwo dann da nicht wieder rauszukommen. Ja. Man kann aber, das behaupte ich jedenfalls, wenn man einigermaßen sich selbst beobachtet, seinen eigenen Körper, seinen Geist wirklich wahrnimmt, sensibel dafür ist, dass er sich nicht durch 1000 Dinge ablenken lässt. Ja. Dann kann man das schaffen, sich gut auszubalancieren, auch in unserer hektischen Gesellschaft.
Ist ein Anspruch, wir haben es jetzt auch erlebt, natürlich mit der ganzen Smartphone-Sucht. Damit haben Sie aber auch kein Problem, dass Sie sagen, die Technik nervt mich, sondern im Gegenteil, ich habe bisher so wahrgenommen bei Ihnen, das benutze ich, das ist mein Instrumentarium.
Ja, ich musste das auch kultivieren, das muss ich zugeben. Am Anfang, also ich bin ja noch mit dem Telex groß geworden. Da gab es noch kein Handy und auch kein iPad oder sowas.
Das müssen wir in den Shownotes, denke ich, den Jüngeren wahrscheinlich noch erklären.
Genau, dann gab es das Fax und jedes Mal, wenn diese Maschine piepte, ist man dahin gerannt und hat sich davon rappelig machen lassen. Ja. Ja. Weil da waren Dinge, die mussten gar nicht sofort bearbeitet werden, aber tat man dann. Und das war auch die Erwartungshaltung derjenigen, die das geschickt haben.
Genau.
Und das heißt, man muss dann versuchen, das für sich in irgendeiner Weise zu kultivieren. Und dann kamen eben die noch schnelleren Medien. Und ich nutze das insofern, am Anfang war das auch ganz toll. Man hat sich da ständig mit beschäftigt und vorm Zu-Bett-Gehen nochmal eben drauf geguckt, ja, und sich dann geärgert und konnte dann nicht einschlafen. Und da muss man irgendwann für sich selber, ich habe immer so, ich weiß, es ist blöd, aber man braucht immer solche Metaphern. Ich sage immer, gut, warum soll ich jetzt ein Magengeschwür kriegen? Dann sollen das lieber andere kriegen. Also ich lasse mich da nicht treiben.
Ja.
Und ich lege oft mein Handy, wenn ich nach Hause komme, lege ich das in mein Büro zu Hause, da liegt es dann. Mhm. Dann kann ich es auch nicht hören. Und ich habe im Urlaub oder wenn ich auf Reisen bin, ich habe früher Laptop mitgehabt, heute habe ich mein iPad mit. Mhm. Ich liebe das sogar, dann eben am Tag irgendwann die Sachen abzuarbeiten. Mhm. Früher war es so, wenn ich dann von einer Reise zurückkam, habe ich den ganzen Tag hier an meinem Schreibtisch leer gearbeitet. Das hat mich dann auch verrückt gemacht.
Und dann war der Urlaub hin.
Und dann war der Urlaub hin. Und heute arbeite ich das weg. Das meiste, was man kriegt, ich würde mal sagen, 2/3 ist sowieso Müll. Und den Rest kann man schnell bearbeiten oder weiter delegieren. Und dann ist wieder Ruhe im Karton. Mhm.
Ja. Das ist eine Kulturtechnik, denke ich, die wir brauchen, mit diesen Medien umzugehen. Und klar, wenn man früher wichtig sein wollte, ließ man sich ein Fax reintragen. Vor noch 15 Jahren, denke ich mal, oder 20 Jahren war das so. Vielleicht zur Abrundung unseres Gesprächs, Blick in die Zukunft. Was für Trends, was für Entwicklungen sehen Sie in den nächsten 4, 5, 10 Jahren, die für uns, also für unternehmerische Menschen, egal ob sie angestellt sind, ob sie selber gründen, ob sie 25 sind oder 45 sind, die auf uns zukommen, auch speziell in Deutschland. So ein Teil dieser Trends wäre für mich die Frage, erleben wir einen Auftrieb in der Provinz wieder? Also alle sprechen davon, die Städte vergrößern sich und so weiter. Ich sehe so zarte Zeichen am Horizont, auch wenn man hier durch die Gegend fährt und die Neubauten von Firmen sieht. Ich glaube, dass wir so einen Gegentrend längst haben, dass auch die Provinz wieder sexy wird. Früher war das der Süden nur, mittlerweile merke ich das ja selbst im Norden, selbst im Emsland oder wo auch immer, ist richtig was los. Welche Trends, vielleicht so zur Abrundung, sehen Sie in der Gelassenheit auch vielleicht, aber auch mit der Weitsicht, die Sie geübt haben in den letzten Jahren, welche Trends kommen auf uns zu, die unternehmerisch bedeutsam sein können?
Also weltweit sehe ich tatsächlich immer stärkeren Trend in Richtung von Megazentren. Mhm. Ich glaube aber, dass es ähnlich so, irgendwann kamen auch mal die Schlachhosen wieder und so wird es eben auch immer gibt's eine Renaissance. Die Frage ist, was ist noch vorhanden? Also wenn erstmal Dinge weg sind, ich sag mal, wenn die Sparkassenfiliale nicht mehr da ist auf dem Dorf, wenn die Apotheke nicht mehr da ist, wenn die Post nicht mehr da ist, wenn das Einzelhandelsgeschäft nicht mehr da ist, das ist für mich so gut wie irreversibel. Dann ist natürlich auch die Attraktivität nicht mehr da. Ja. Dann kann man da vielleicht noch ruhig wohnen. Und deswegen ist es ganz wesentlich, dass man also die ländliche Region nicht vernachlässigt, indem man das alles weggehen lässt, sondern dass man doch versucht, auch politisch gegenzusteuern.
Ja, was aber auch wieder eine Frage von Initiativen natürlich.
Natürlich.
Mittlerweile gibt es Bürger, die machen ihren eigenen Bürgerladen
auf. Ja, der Bürgerladen ist für mich keine nachhaltige Angelegenheit. Das ist sozusagen der Versuch, noch etwas zu retten, was aber meistens nicht gelingt, weil die Menschen, die sich daran beteiligen, sich selbst dort nur randversorgen und nicht hauptversorgen. Und ich glaube aber trotzdem in Deutschland, dass wir die ländliche Region noch brauchen und dass sie auch eine Rolle spielen wird, weil es schon Menschen gibt, die diese Hektik der Städte nicht mögen. Mhm. Und weil es eben auch aufgrund, allein schon von Platzgründen, von Grundstückspreisen, auch für Unternehmen, gerade auch für junge Unternehmen, Sinn macht, vielleicht in die ländliche Region zu gehen. Mhm. Für Dienstleister vielleicht nicht so interessant, die im IT-Bereich oder so sind, die gehen in die Zentren, die brauchen aber auch nur ein kleines Büro irgendwo.
Wenn überhaupt, die können ja auch von zu Hause arbeiten.
Was ich aber auch beobachte, ist, es gibt wieder zunehmend, nach meiner Wahrnehmung, junge Menschen, die interessiert sind, unternehmerisch tätig zu sein. Sie wollen aber nicht mehr dauerhaft daran gebunden sein. Sie wollen also auch entscheiden können, nach ein paar Jahren da wieder auszusteigen. Was sich daraus dann entwickelt in Form von Unternehmen, finde ich spannend, muss man beobachten. Ja. Habe ich noch keine klare Vorstellung, wie das gehen soll, aber ich nehme das so wahr. Ich sehe ein ganz großes Problem darin, dass wir ein ganz wertvolles Konstrukt, was wir in Deutschland haben, eben den sogenannten Mittelstand, dass der systematisch zerstört wird. Da sind wir schon auf einem guten Weg oder eben auf einem schlechten Weg, weil die Tendenz geht zu Großkonzernen. Das hat verschiedene Ursachen, unter anderem auch unsere Geiz-ist-geil-Mentalität. Und so, dass wir in den Großstädten fast überall die gleichen Geschäfte haben, das ist also nicht mehr wirklich spannend, dass Mittelständler zunehmend zu Zulieferern werden von großen Unternehmen, deswegen also von deren Erfolg abhängig sind, dass die Großunternehmen, die ja teilweise dann auch Betriebsstätten im ländlichen Raum haben, dass die, dass deren Politik oder deren wirtschaftlicher Erfolg oder Misserfolg auch zu Verwerfungen führen kann, weil da geht es nicht wie bei einem kleineren Mittelständler vielleicht um 10, 20 Arbeitnehmer, die dann mal auf der Straße stehen, wenn das Geschäft nicht mehr läuft, sondern geht es um Tausende, die dem Markt zur Verfügung gestellt werden oder wieder vom Markt weggesogen werden. Ja. Ich sehe da, wenn wir folgen so einem Trend, auch politisch, wenn wir nicht mit den Wölfen heulen, dann tun andere das. Also wir müssen quasi, das ist so ein Zwangsmechanismus, anstatt zu sagen, nein, also wir wollen zumindest Rahmenbedingungen schaffen, in denen sich hier auch der Mittelstand noch entwickeln kann. Wir dürfen nicht glauben, weil wir in einer solch saturierten Gesellschaft leben, dass alles schon sich automatisch ergibt. Also gerade dringender Appell ist erforderlich, sich wieder zu engagieren. Und obwohl ich das eigentlich nicht mehr wollte, weil ich habe das jahrelang gemacht, habe ich mich jetzt gerade für eine Initiative engagiert, KMU gegen TTIP. Nicht, weil ich gegen solche Vereinbarungen generell bin, Vereinfachung, sondern da geht es genau dem Mittelstand an den Kragen. Das behaupte ich. Und ich bin erstaunt, wie viele Unternehmer, kleine, mittlere, sich dieser Initiative angeschlossen haben. Und mir ging es einzig und allein darum, dass wir uns aus dieser Diskussion nicht raushalten. Ja. Mehr wollte ich gar nicht, weil ich weiß ja gar nicht, was da drin steht.
Sichtbar
sein. Genau. Einfach sichtbar sein, zu sagen, das geht uns nichts an. Genauso wie ich total sauer darüber bin, dass immer weniger Menschen zur Wahl gehen. Mhm. Ja, also dafür haben andere sich totschlagen lassen. Mhm. Frühere Generation und wir tun so, als ging uns das alles nichts an. Ja. So, das ist etwas, was mich zutiefst beunruhigt. Und deswegen, ich kann nur auffordern, sich wirklich zu engagieren. Das ist ganz wesentlich. Und ich möchte noch was anderes sagen, was auch für den Mittelstand durchaus interessant ist, sich zu spezialisieren. Nicht diesen Verführungen, ich muss jetzt alles machen, sondern sich zu spezialisieren, auch den Mut zu haben, sozusagen sich zu beschränken.
Nein zu sagen.
Ja, wir könnten heute wirklich, davon bin ich überzeugt, unseren Umsatz deutlich erhöhen, wenn wir uns nicht bestimmten Vertriebswegen verweigern würden. Wir verweigern uns aber nicht aus Arroganz, sondern aus Selbstschutz, weil wir die Mechanismen kennen. Ich sage gar nicht, das sind die Bösen und wir sind die Guten. Nein, das sind einfach Mechanismen, die da sind, die sich entwickelt haben. Da muss man halt gucken, was mache ich denn? Und ich darf nicht andere dafür verantwortlich machen für meine Fehlentscheidung.
Ja, aber das finde ich auch nochmal gut, so als Appell zum Schluss zu sagen, auch Nein sagen, auch zu verführerischen Gelegenheiten oder zu Einredungen. Es vergeht ja kein Tag, wo nicht in der Zeitung wieder irgendein neuer Trend, eine Sau durchs Dorf getrieben wird. An diesen Stellen auch zu sagen, ist es das Eigentliche sozusagen meines Geschäfts oder bringt mich das eher vom Kurs ab?
Richtig.
Und das ist natürlich etwas, ja, ich sag mal, in Ihrem Alter, wenn ich dann zurückschaue mit 66, ist das natürlich so, dass Sie sagen können, ich bin auch ein Mustererkenner, so übersetze ich das mal. Und Sie können sagen, an den Stellen habe ich ganz klar Nein gesagt. Und wenn wir jetzt einen 25-Jährigen haben oder einen Nähe 25-Jähriger haben, wäre das sicherlich auch dieser Appell zu sagen, achte drauf, auch Nein zu sagen zu bestimmten Verführungen, Expansionssprüngen. Denn ich habe den Eindruck, in den Zeitungen werden diese ganzen Stories groß geschrieben, wo man sagt, du brauchst Fremdkapital und dann musst du ganz schnell wachsen und dann verkaufst du deine Bude. Ja, und dann?
Das ist doch kein Unternehmer. Ja, aber das ist ja Kapitalismus pur. Ja. Und ich habe ja nichts gegen ein kapitalistisches System, aber auch das braucht eine bestimmte Kultur. Und wenn ich also sozusagen nur den einseitigen Teil dieses schnelle Geldmachen sehe, das hat nichts mit Kultur zu tun.
Oder Leidenschaft.
Also wir sind doch Menschen, wir haben es doch in der Hand, unsere Gesellschaft zu gestalten. Und dazu muss ich natürlich als Individuum beitragen. Ja. Und wenn ich jetzt nur den Weg gehen will des geringsten Widerstandes oder des schnellsten Erfolges, dann darf ich mich nicht über die Konsequenzen beschweren, die dabei rauskommen. Ja. Und wir dürfen uns heute nicht, wenn wir sagen, wir wollen also das billigste Fleisch der Welt und wir erlauben uns eine Massentierhaltung, Und dann dürfen wir uns nicht darüber aufregen, dass wir dann im Grundwasser Schadstoffe haben. Ja, das ist dann die logische Konsequenz. Also wenn ich das nicht will, muss ich, ich kann jetzt aber nicht den einzelnen Landwirt dafür verantwortlich machen und den beschimpfen, weil der da Massentierhaltung betreibt. Ja. Das ist eine Systemfrage.
Ja. Ja. Aber für mich ist das auch eine Frage von Selbstführung, auch zu sagen, als unternehmerischer Mensch, was treibt mich wirklich an? Ist es dieses Märchen davon, du kannst es schaffen, du kannst ganz schnell viel Geld verdienen und dann kannst du es verkaufen? Oder ist es so, ich will auch ein Werk schaffen? Ich fand diesen Begriff des Werks oder des Lebenswerks sehr schön. Ich sah das in einer Philosophiezeitung neulich und dachte mir, ja, das bringt es mal auf den Punkt. Es geht nicht um primär Erfolg, sondern es geht darum, auch ein Werk zu schaffen. Das ist wie beim Künstler auch.
Ein Werk, aber auch Werte zu schaffen.
Damit, ja. Ja.
Wir sind, Unternehmen ist ein Teil dieser Gesellschaft. Mhm. Und wenn ein Unternehmen keinen Nutzen stiftet, hat es eigentlich keine Existenzberechtigung. Ja. Genau. Und worin liegt der Nutzen? Sichere Arbeitsplätze, die Umwelt möglichst gering zu belasten. Mhm. Ja, Nullbelastung geht nicht. Mhm. Dinge herzustellen, die die Menschen brauchen. Mhm. Ja, und so könnte ich viele Beispiele noch nennen. Ja. Und nur das macht doch wirklich Sinn. Alles andere macht keinen Sinn. Alles andere ist Leben auf Kosten anderer.
Mhm. Und Zocken.
Ja, es ist auch ein Zocken dann. Und das ist ein Zocken. Und es wird weltweit heute ja noch, wir haben diese Bankenkrise gehabt, es werden massenhaft Gelder verbrannt. Ja, irgendeiner zahlt immer die Zeche.
Ja. Ich runde das ab mit einem ganz herzlichen Dank an dieser Stelle. Wir haben mit Sicherheit noch weitere Themen, da müssen wir halt mal eine Fortsetzung machen. Vielleicht ist das jetzt der Zeitpunkt, um tatsächlich sich eine Tasse, bei mir wäre es klassischer Chai, von Lebensbaum einzuschenken. So bin ich auch damals auf Sie aufmerksam geworden und dachte, was steckt eigentlich dahinter? Und ich denke, das ist jetzt deutlich geworden. Auch die Leidenschaft, auch zum Schluss nochmal der Appell. Das Telefon klingelt, Sie werden gebraucht. Ich sage herzlichen Dank für das Interview.
Gerne.
Ja, soweit mein Interview mit dem Unternehmer Ulrich Walter, das ich übrigens schon vor einigen Monaten aufgenommen hatte. Das war die aktuelle Episode. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, dass Sie dabei waren. Wie immer wünsche ich Ihnen eine wirksame Zeit. Ihr Burkhard Benzmann.
Sie hörten den Podcast Selbstführung und Leadership Development der LD21 Academy GmbH. Das Team der Akademie und eingeladene Experten unterstützen unternehmerische Menschen, um sich selbstwirksam und eigenverantwortlich zu steuern. Aktuelle Infos finden Sie in unserem Blog unter www.ld21.de.